Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Wir beginnen den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beginnen ja eine neue Predigtreihe nach den Thessalonicher Briefen und zwar zu dem Thema Heiligkeit Gottes und Heiligung. Gott ist heilig. Und wer mit ihm Gemeinschaft haben möchte, muss ebenfalls heilig sein. Sonst geht das nicht. Ein durchgängiges Prinzip. Und diesem Zusammenhang und was das für uns heißt, dem wollen wir genauer nachgehen, in diesem und den folgenden Gottesdiensten. Der Wochenspruch aus Matthäus 20, Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus ist für uns als Mensch gekommen, um uns den Weg zu dem heiligen Gott zu bahnen. Wir kommen zu Gott nicht durch unseren Dienst für Jesus oder unsere Frömmigkeit, sondern allein durch den Dienst Jesu Christi. Er hat sein Leben für uns am Kreuz gegeben, zur Reinigung von unseren Sünden. Und lasst uns beginnen mit zwei Anbetungsliedern an den heiligen Gott.
Bestehen und du regierst für alle. mein ganzes Leben lang wirst du mein König sein. Für immer singt mein Herz dir zu. Du großer Gott, du bleibst bestehen und du regierst für alle Zeit. Die Schöpfung singt und betet. Einmal geh und angekommen bin, wenn deine Liebe mich empfängt, dann werd ich erst verstehen, wie endlos du mich liebst und stimme ein in dieses Lied. Du großer Gott, du bleibst bestehen. Alle Zeit, die Schöpfung singt und betet an den König, der für immer bleibt. Oh, 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 dir gehört mein Lob für immer. Lob für immer.
Come. des Herrn bewegt die Herzen nun.
Wir wollen beten. Wir beten dich an, du ewiger und heiliger Gott, du wohnst in einem unzugänglichen Licht, den keiner schauen kann. Du thronst in erhabener Heiligkeit. Und wir danken dir so sehr, dass du dich durch Jesus zu uns geneigt hast. Du hast uns erlöst von unseren Sünden durch das Blut Jesu. Du hast uns von Sündern zu Kindern Gottes gemacht. Wir danken dir von Herzen dafür. Und so bitten wir dich für diese verlorene Welt, dass doch noch Menschen erwachen durch die Erschütterungen der Endzeit, dass noch Umkehr und Hinwendung zu dir geschieht, solange du noch Gnade schenkst. Wir befehlen dir dein Volk Israel an, das sich schon so lange im Krieg befindet. Schütze und bewahre sie, sende ihnen deine Hilfe. Lasse sich zu dir hinzuwenden. Schenke du eine göttliche Lösung für all diese Probleme. Wir danken dir für unsere Gemeinde, dass du sie baust. Wir bitten dich, dass du sie weiter baust und wachsen lässt in jeder Richtung. Durch Menschen, die sich bekehren, durch Familien und junge Menschen. Wir danken dir nun für diesen Gottesdienst. Wir bitten dich, dass du uns Gotteserkenntnis schenkst und Selbsterkenntnis. Auch heilsame Erschütterung, wenn das nötig ist. Berühre unsere Herzen nun. Amen. Wir hören auf die Schriftlesung. Das ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 29 bis 34. Das ist die Verteidigungsrede des Stephanus vor dem Hohen Rat. Der Kontext ist die Flucht Moses aus Ägypten, nachdem er den Ägypter totgeschlagen hatte. Da floh Mose auf dieses Wort hin und wurde ein Fremdling im Land Midian, wo er zwei Söhne zeugte. Und als 40 Jahre erfüllt waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai der Engel des Herrn in der Feuerflamme eines Busches. Als Mose das sah, verwunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzutrat, um sie zu betrachten, erging die Stimme des Herrn an ihn. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose aber zitterte und wagte nicht hinzuschauen. Da sprach der Herr zu ihm: Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Ich habe die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, sehr wohl gesehen und ich habe ihr Seufzen gehört. Und bin herabgekommen, um sie herauszuführen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden.
Das geopfert ist. Lob und Ehre sei dir, dem König, auf dem Gnadenthron. Heilig, 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 heilig ist der Herr Gott allmächtig, der Baum ist und der da kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich, den König. Du bist mir alles, Herr, und ich will dich ehren. Wenn dein Name nur geehrt wird, wirkst du Wunder unter uns. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft zum Leben, welch ein Geheimnis öffnet sich. Heilig, 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 der Gott allmächtig, der war und ist und der da kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich, den König. Du bist mir alles, Herr, und ich will dich ehren. Schönheit ist unbeschreiblich, dein Licht strahlt heller als die Sonne. Preis und Ehre, Weisheit und Macht sei dir allein, nur dir, dem einzig wahren Gott. Heilig, heilig, heilig ist der Allmächtig, der war und ist und der da kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich, den König. Du bist mir alles, Herr, und ich will dich ehren. Der war und ist und der da kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich, den König. Du bist mir alles, Herr, und ich will dich ehren.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Ganz kurz zuvor ein kleines Erlebnis von dieser Woche. Ich war spazieren in der Richtung Liesem da oben, wo dieser Höhenfriedhof ist. Und da begegnet mir ein älteres Ehepaar. Wir kamen ins Gespräch, einfach so, schönes Wetter heute und so, wie man das hier manchmal so erleben kann. Ach, und wie alt meinen Sie denn, dass ich bin, meinte der Mann. Und ich habe dann so geschätzt, naja, also 80 werden Sie schon sein. Er sagte, 90 bin ich. Und die Frau ging am Rollator und wir sprachen über dies und jenes, über die verrückten Zeiten heute. Und dann wollte ich mich verabschieden und sagte, ja, wir haben ja den größten Teil unseres Lebens schon hinter uns. Vielleicht sehen wir uns mal oben im Himmel. Ja, meinte der Mann, man weiß ja nicht so genau, was da ist. sagte ich, ach, ich habe eine Eintrittskarte in den Himmel. Sie guckt mich entgeistert an. Wo haben Sie denn die her? Da zücke ich meine Bibel raus und sage, gucken Sie mal, da steht es drin. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich schenke es Ihnen. Der Mann wollte nicht, der genierte sich. Sie sagte, ich nehme es. Und da ging wir auseinander. Und irgendwie so ein paar Schritte später dachte ich, drehte ich nochmal um nach den beiden. Und da drehte sie sich auch um, winkte mir zu und sagte, ich denke an Sie. Da hat es doch einen spürbaren Eindruck hinterlassen, dieses kleine, kurze Gespräch. Und das hat mich echt gefreut. Ich habe echt eine Riesenfreude hinter mir gehabt und dachte, ich erzähle es euch. Ja, wie Gott manchmal so in ganz alltäglichen Begegnungen plötzlich wirkt und jemanden trifft. Ja, wir haben heute ein Wort aus dem Alten Testament, dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten und der Begegnung am Berg Sinai. Es ist ja erstaunlich, wie Gott alles vorgeplant hat. Wir feiern Ostern. Ostern war schon damals im Volk Israel das Fest, wo sie das Passahlamm feierten, wo sie den Auszug aus Ägypten feierten. Dann 50 Tage später ist die Begegnung am Berg Sinai mit Gott, Pfingsten. Auch das feierten die Israeliten schon im Alten Bund, Pfingsten. Und genau diese beiden Festtage haben auch im Neuen Testament eine ganz tiefe Bedeutung. Diese beiden Eckpunkte. Es ist einfach erstaunlich, wie Gott alles plant. Auf den Tag genau. Man könnte auch sagen, auf die Sekunde genau. Ja. Er ist einfach perfekt. Ich lese mal aus dem Alten Bund, das sind folgende Verse vor, aus 2. Mose 19. Also im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten kamen sie an demselben Tag in die Wüste Sinai. Denn sie waren von Raphidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Israel lagerte sich daselbst dem Berg gegenüber. Ein Berg von, ich habe nachgeguckt, ich war noch nie dort, 2300 und noch ein paar Meter. Also ein richtig hoher Berg. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Denn der Herr rief ihm vom Berge und sprach, also sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israel verkündigen, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Werdet ihr nun meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen und meinen Bund bewahren, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde ist mein. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will in einer dicken Wolke zu dir kommen, dass das Volk meine Worte höre, die ich mit dir rede und auch dir ewiglich glaube. Und Mose verkündigte dem Herrn die Rede des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Sie sollen ihre Kleider waschen und bereit sein auf den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor dem ganzen Volk auf den Berg Sinai herabsteigen. Und macht dem Volk ein Gehege ringsum und spricht zu ihnen, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll er gesteinigt oder mit einem Geschoss erschossen werden. Es sei ein Tier oder Mensch, so soll er nicht leben. Wenn aber das Horn ertönt, so sollen sie zum Berg kommen. Mose stieg vom Berg herab zum Volk und heiligte sie. Und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zum Volk: Seid bereit auf den dritten Tag. Keiner nahe sich einem Weibe. Als nun der dritte Tag kam und es noch früh war, erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dicke Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte davon, dass der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch ging auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte sehr. Und der Ton der Posaune ward je länger, je stärker. Mose redete, und Gott antwortete mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf den Berg Sinai, oben auf die Spitze des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf die Spitze des Bergs. Und Mose stieg hinauf, 2300 und noch ein paar Meter. Da sprach der Herr zu Mose: Steig hinab und bezeuge dem Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu sehen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen mache. Jetzt war der Mose ja schon ganz schön erschöpft von dem Aufstieg, ne? Und er sagt zum Herrn: Das Volk kann nicht auf den Berg steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt: Mach ein Gehege um den Berg und heilige ihn. Der Herr sprach zu ihm: Geh hin und steig hinab. Danach sollst du und Aaron mit dir hinaufsteigen. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn heraufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen mache. Und Mose stieg zum Volk hinunter und sagte es ihnen. Der Mose war schon 80 Jahre alt. Das war kein Pappenstiel. Zweimal, ich weiß nicht, gut 2000 Meter hochsteigen. Aber Gott ließ da nicht locker. Es ist ein gewaltiges Ereignis, was da angekündigt wird. Noch nie bis dahin hat Gott zu so vielen Menschen gesprochen. Es waren immer einzelne Männer, die Gott berufen hatte, zu denen er sprach. Ein Noah, ein Abraham, ein Jakob, ein Hiob. Ja, es waren immer einzelne. Jetzt will Gott zum ganzen Volk sprechen. Und Gott hat sich Mose erwählt, um durch ihn seine Macht und Weisheit zu offenbaren. Die Israeliten hatten bis dahin Mächtiges erlebt. Nicht nur die 10 Plagen in Ägypten, den Durchzug durch das Rote Meer mit der Vernichtung des ägyptischen Heeres. Sie bekamen schon jeden Tag ihr Manna. Abends kamen die Wachteln. Sie hatten Wasser aus dem Felsen. Sie erlebten täglich Gottes Wunder, Gottes Nähe. Doch jetzt wollte sich Gott selbst offenbaren, nicht nur durch seine Taten, sondern auch er persönlich. Sie sollten eine Ahnung bekommen von seiner Macht und Herrlichkeit. 600.000 Männer waren in dem Volk, plus Frauen und Kinder. Man schätzt, dass es etwa 2 Millionen Menschen waren. 2 Millionen. Bonn hat 300.000 Einwohner. Welch eine Volksmasse. Dann hatten sie noch ihre Tiere dabei, ihr Gepäck. Unglaublich, diese Menge. Zu allen wollte Gott sprechen. Welche Lautsprecher braucht man da? Stellt euch vor, da will jemand vom Drachenfels aus nach Bonn rufen und alle Bonner sollen das hören. Unvorstellbar. Unvorstellbar. welche Gewalt an Stimme, an Lautstärke da gewesen sein muss. Ich glaube, wir wären noch nicht mal in der Lage, solche Lautsprecheranlagen auf dem Petersberg zu installieren, dass ganz Bonn beschallt wird. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Und sie mussten in der Ferne stehen bleiben. Sie durften den Berg nicht berühren. Gottes Heiligkeit ertrug keine Sünde und kein Sünder. Gott und Sünde sind unvereinbar. Der Sünder muss in Gottes Nähe sterben. Sogar das Vieh darf den Berg nicht berühren, sonst muss es getötet werden. Und wie wichtig es Gott ist, dass das Volk wirklich nicht an den Berg kommt, damit niemand getötet werden muss. Deswegen schickt er ihn nochmal runter. Anscheinend gab es doch einige, die neugierig waren. Der alte Mann muss zum zweiten Mal absteigen und wieder hinaufsteigen, am selben Tag. Gott hatte kein Mitleid mit ihm. Es war ihm wichtiger, dass das nicht passiert. Ja, Mose sagt, das Volk kann doch gar nicht zum Berg kommen. Ich habe doch eine Grenze drum gezogen. Lass es gut sein, nach dem Motto. Aber Gott sagt, nein, geh noch mal runter. Und damals gab es noch keine Wanderwege. Er musste durch das unwegsame Gelände des Berges gehen. Gottes Heiligkeit ist unvereinbar mit unserer menschlichen Natur. Dabei haben die Israeliten sich schon 3 Tage geheiligt, ihre Kleider gewaschen, hatten sich von ihren Frauen ferngehalten. Diese eigenen Anstrengungen, die brachten nichts ein. Sie waren nicht heilig genug. Diese Heiligkeit taugte nicht vor Gott. Wir können nicht aus eigener Kraft uns heiligen. Das geht nicht. Und wenn wir uns noch so sehr anstrengen, Gott sagt, du schaffst das nicht. Du musst fernbleiben. Es gibt keine Nähe zwischen dir und mir. Ja, und dann, das Ereignis am Berg Sinai ist ja einmalig in der Geschichte Gottes mit der Menschheit. Und dann spricht Gott zum ganzen Volk und verkündet die 10 Gebote. Das ganze Volk hört es. Der Berg bebt. Die Posaune wird immer lauter, dieser Posaunenton. Das ganze Volk zittert. Zittert und steht von ferne und konnte es nicht ertragen. Und es heißt da im Vers 18, und alles Volk sah den Donner und Blitz und den Ton der Posaunen und den rauchenden Berg. Als nun das Volk solche sah, zitterte es und stand von ferne und sprach zu Mose, rede du mit uns, wir wollen zuhören, aber Gott soll nicht mit uns reden, wir müssen sonst sterben. So heftig war die Reaktion, das ertragen sie nicht noch einmal. Einmal und nie wieder. Und Gott gefällt diese Reaktion des Volkes, dass sie ihn fürchten, dass sie eine Ahnung haben von seiner Heiligkeit, dass sie ihm gehorchen wollen. Es gefällt ihm, dass sie begriffen haben, so wie sie sind, kann es keine Gemeinschaft mit ihm geben. Und Gott redet in Zukunft dann nur noch mit Mose. Und alles, was Gott seinem Volk zu sagen hat, sagt er Mose. Und Mose ist durch dieses Ereignis beglaubigt. Und tatsächlich gibt es nun 55 Kapitel in der Bibel, die alle am Berg Sinai geschehen sind. 55 Kapitel, wo Gott zum Volk redet. Über alle Opfervorschriften, über die Kleidung der Priester, über den Aufbau der Stiftshütte. All diese Dinge werden genau beschrieben. hat Gott genaue Vorstellungen. Uns hat alles ein Bild auf Jesus. Auch die ganzen Opfersachen sind schon ein Bild für das, was Jesus an vollkommenem Opfer leistet. Auch die Kleidung der Priester wird so pingelig beschrieben, sodass man darüber nachdenken kann, was das alles bedeutet. Wenn Mose mit Gott zusammen war, leuchtete sein Gesicht so hell, dass die Israeliten das nicht ertrugen. So strahlend hell war sein Gesicht und er musste sich eine Decke umlegen. So färbte die Heiligkeit Gottes auf Mose ab. So erlebten die Israeliten Gott seine Unnahbarkeit für den sündigen Menschen auf einmalige Art und Weise. Nie mehr hat Gott sich einem Volk auf diese Weise geoffenbart. Was wollen uns diese Schilderungen aus dem Alten Testament sagen? Sind sie wichtig für uns? Immerhin bezieht sich Jesus mehrfach auf die Schriften von Mose. So erläuterte er den Jüngern bei Emmaus die Schrift beginnend von Mose an, dass alles so geschehen musste mit der Kreuzigung und Auferstehung. Er sagte, dass diese Schriften von ihm zeugen und er sagte, dass diejenigen, die Mose nicht glaubten, auch nicht glauben würden, wenn jemand von den Toten aufersteht. Nun gibt es in der Geschichte Gottes mit uns Menschen ein zweites Ereignis, wo er persönlich sich uns Menschen offenbart. Dieses Ereignis war die Menschwerdung Gottes in dem Menschen Jesus. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Das, was die Israeliten an Wort Gottes erfahren hatten, lautstark, das kommt jetzt als fleischgewordenes Wort zu uns. Es redet Gott so mit uns, dass wir es ertragen können. Dieses Wort wirkt nicht so laut und dröhnend wie am Berg Sinai. Und es ist nicht durchdringend in dem Sinn, dass es uns, ja, sag ich auch mal, uns vibrieren lässt. Aber es durchdringt unser Herz. Das passierte bei den Israeliten nicht. Ihr Herz wurde nicht verändert durch dieses Ereignis. Nach 40 Tagen, wo Mose auf dem Berg war, machten sie sich ein goldenes Kalb und sagten, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Ihr Herz war nicht verändert. Das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus, er schafft es, unsere Herzen zu verändern. Dieses Wort Gottes ist voller Klarheit, voller Wahrheit. Es berührt die Herzen von uns Menschen. Alle, die sich seinem Wort öffnen, die in ihm den von Gott gesandten Messias erkannten und ihm glaubten, denen sagte er das ewige Leben zu. Dieses menschgewordene Wort Gottes, durch das alles geschaffen wurde, Himmel und Erde, das ganze Weltall, bis hinein zu den kleinsten Bausteinen der Materie. Alles, was ist, dieses Wort Gottes wurde auf dem Hügel Golgatha brutal von seinem geliebten Volk umgebracht. Gottes Wort wurde umgebracht. Jesus wurde umgebracht. Dieses Ereignis ist in seiner Bedeutung und Auswirkung aber noch gewaltiger als das, was auf Sinai geschah. Damals bebte und rauchte der Berg. Die Stimme Gottes war so durchdringend, dass die Israeliten vor Angst zitterten. Der Tod von Jesus, dem fleischgewordenen Wort Gottes, durch den alles geschaffen wurde, geschah ohne Lärm. Nur das Lärmen der Menschen war zu hören, der Spott der Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber dieser Tod erschütterte die Erde Sie erschütterte die Erde so heftig und wirksam, dass die Gräber sich auftaten und Verstorbene zum Leben erweckt wurden, dass der Vorhang im Allerheiligsten von oben nach unten zerriss. So exakt war das Erdbeben. Zum Zeichen dafür, dass jetzt der Zugang zu Gott geöffnet ist. Zum Allerheiligsten. Gott selbst ist der Handelnde. Er schafft es, dass wir in seine Nähe kommen können. Er schafft es, dass wir heilig werden. Und dass wir seine Nähe auch aushalten können, weil er uns jetzt als Vater begegnet. Als Vater. Das, was den Israeliten am Sinai noch verwehrt war, in die Nähe Gottes zu dürfen, ist nun für alle Menschen möglich. Jeder Mensch darf in Gottes innige Gemeinschaft, wenn er sich diesem Jesus anvertraut. Der Tod Jesu erschütterte nicht nur hier auf der Erde, hatte auch Auswirkungen auf die Sonne. Die Sonne verdunkelte sich. 3 Stunden war sie finster. Das heißt, die Sonne, die auch durch das Wort Gottes geschaffen wurde, auch sie erbebte. Und das Gewaltigste ist, dieses Ereignis von Golgatha hat die Kraft und hat auch heute noch die Kraft, Menschen zur Erkenntnis ihrer Sünden zu bringen und ihr Herz zu verändern. Das Herz der Israeliten wurde ja am Berg Sinai nicht verändert. Aber das Ereignis von Golgatha und das dazugehörende Pfingstfest, das war nötig, damit das menschliche Herz so getroffen wird, dass wir unsere Verlorenheit erkennen. Und dass wir unser Heil, unsere Errettung in Jesu Blut sehen. Der Hügel Golgatha ist von seiner Größe nicht vergleichbar mit dem Berg Sinai. Aber das Ereignis auf Golgatha ist gewaltiger. Es gilt nicht nur dem Volk Israel, es gilt der ganzen Menschheit, allen Geschlechtern dieser Menschheit, sowohl denen, die bereits verstorben sind, als auch allen Geschlechtern, die noch kommen sollten. Das Ereignis von Golgatha ist so gewaltig, dass wir Menschen jetzt Zugang zu dem heiligen Gott haben. Wir haben wirklich Zugang in seine Nähe. Durch Jesu Blut. Wenn wir durch Jesus zu ihm kommen, sieht er die Reinheit und Heiligkeit Jesu in uns. Und so kann er uns in seine Arme nehmen und wie es in der Offenbarung heißt, unsere Tränen abwischen und uns trösten. Und es ist nichts mehr Trennendes zwischen Gott und uns. Wir werden nicht sagen, dieser Gott soll nicht mit uns reden. Wir werden sagen, rede du. Wir suchen dein Wort. Wir werden in alle Ewigkeit uns auf dieses Ereignis beziehen. Ja, dieses Ereignis zeigt eigentlich nur, wie kläglich wir Menschen versagen, wenn wir Gottes Gebote halten wollen. Wir können durch keine Wunder zum Glauben kommen. Denkt nur an die Speisung der 5000 bei Jesus. Ein riesengroßes Wunder mit 2 Fischen und 3 Broten, glaube ich war das, hat er 5000 Männer und Frauen und Kinder gespeist. Und hatte hinterher noch 12 Körbe übrig. Dann fährt er mit dem Schiff über den See und am nächsten Morgen kommen die Menschen ihm nachgelaufen auf die andere Seite des Sees. Er sagt ihnen, ihr kommt ja nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt. Und er erläutert ihnen dann, dass das wahre Brot vom Himmel kommt. Und die Menschen sagen dann, was willst du uns denn für ein Zeichen geben, dass wir an dich glauben? Hallo? Hatten sie nicht am Tag vorher das Zeichen und Wunder erlebt? Es half nichts. Zeichen und Wunder helfen uns anscheinend nicht zum Glauben. Wir brauchen diesen gewaltigen Gott, der selbst handelt, dass wir zum Glauben kommen. Dass er uns die Augen und das Herz öffnet, ja, durch seinen Geist. Wenn ein Mensch zu Gott findet, dann kann er nur erschrecken über seine Unheiligkeit. Die Menge seiner Sünden. Er kann nur erschrecken darüber, wie unvereinbar er ist mit Gottes Nähe. Und dass es für ihn eigentlich nur eine Lösung geben kann, den ewigen Tod, die ewige Verdammnis. Wie gut ist es, dass der Heilige Geist uns Jesus offenbart und uns zeigt, durch ihn bist du geheiligt. Durch sein Opfer, durch sein Blut werden dir alle Sünden abgewaschen. Der Reine, der Heillose, der Sündlose, der Sohn Gottes selbst bezahlt hier mit seinem kostbaren Leben meine und deine Schuld. Es ist ein unvorstellbar hoher Preis, den Gott hier für uns bezahlt. Aber weil er dich und mich so unendlich liebt, war das ein Plan von Ewigkeit her. Und dieses Blut Jesu macht uns Gott zum Vater, zum ewigen Vater. Wer dem Opfer Jesu vertraut, wer sein vergossenes Blut für sich in Anspruch nimmt, dem gilt die Liebe Gottes gleich seiner Liebe zum Sohn. Und dass wir überhaupt zu der Erkenntnis kommen, ist auch Gottes Liebe zu verdanken, weil seine Liebe ja ist schon vorher da, bevor wir anfangen, ihn zu suchen. Er bringt uns dazu, dass wir ihn suchen. Er bewirkt alles in unserem Leben. Wir besprengen uns dann mit dem Blut Jesu, das bei ihm vom Kopf bis zu den Füßen auf die Erde tropfte. Und dieses Blut ist so vollkommen, dass es uns Sünden so einfach abwäscht, dass sie nicht mehr da sind. Sie sind ausgetilgt. Es gibt das Bild von der tiefsten Stelle im Meer, wo sie versenkt werden, wo keiner mehr hinkommt. Ja, so wie Gott etwas schaffen kann, so kann er es auch löschen, dass es nicht mehr da ist. Und so macht er das mit unseren Sünden. Und das Wunder vom Sinai war wichtig, damit wir Menschen erkennen, wie unfähig wir sind, aus eigener Kraft Gott zu gefallen. Das Wunder von Golgatha war notwendig, damit Gott selbst uns zu solchen Menschen machen konnte, die, an denen er seine Freude hat, die dann heilig sind durch das Blut Jesu. Erlebten die Israeliten Angst und Schrecken bei der Begegnung mit Gott am Sinai? So sagt Gott jetzt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen.
Wir können darauf noch antworten mit einer Gebetsgemeinschaft.
Dass du das Land Gottes uns, den Unheiligen, die dem Heiligen Gott versöhnt hast, zusammengefügt hast in dir. In dir, Herr Jesus, ist alles heil. Da ist alle Kompatibilität zwischen dem Vergänglichen und dem Ewigen. Wir danken dir, dass du uns das heute auch gepredigt hast. Und wir geben dir unser Leben hin, damit du uns durch und durch heiligst.
Amen.
Ja, und wir danken dir für dein Wort, das uns immer wieder daran erinnert, dass wir, solange wir hier sind, eben ständig diese Heiligung bedürfen, dass wir ständig aber auch kommen dürfen, um von dir durch dein Wort, durch dein Reden wie damals, durch deinen Geist geheiligt zu werden.
Ich danke dir, dass durch Jesu Blut der Thron der Gnade offen ist. Und du wartest darauf, dass wir jeden Tag kommen, dass wir unsere Sünden bekennen täglich, dass du uns reinigst und heiligst neu für dich. Herr, das ist das größte Wunder überhaupt, dass wir keine Angst vor dir haben müssen, dass wir voller Freude und Zuversicht zu deinem Gnadenthron kommen können. Dank sei dir dafür.
So ist es.
Ja, Herr, danke, dass du uns Versöhnung schenkst zwischen dir und uns in Jesu Blut. Und danke, dass du auch uns untereinander Versöhnung schenkst, wenn Menschen Zwistigkeiten haben, wenn Unrecht passiert ist. Danke, dass auch du mit Menschen Versöhnung schenkst. Und danke, dass wir im Abendmahl so nochmal daran erinnern dürfen an dein Kreuzestod.
Erbarme dich auch über unsere jungen Leute und über die Kinder, Herr. Bitte dich, dass du die Kinder zu dir ziehst und die jungen Menschen begegnest. Danke, Jesus, dass du da auch viele Befreiungen schenkst. Danke, Jesus, dass du die Verlorenen ganz besonders liebst.
Herr, ich danke dir, dass deine Gnade höher ist als unsere Vernunft und auch dein Frieden, den du uns schenken kannst. Und ich danke dir auch für das Beispiel in der Predigt mit der Eintrittskarte in den Himmel. Und ich danke dir, dass es bei dir, dass die Eintrittskarten nicht ausgehen. Und ich bitte dich, dass viele Menschen sich dem öffnen. Und ja, auch Menschen, die jetzt kurz vor dem Tod stehen, dass sie deine Gnade annehmen.
Amen.
Herr, ich danke dir, dass die lebenslange Suche ein Ende hat. Auf der Suche nach innerem Frieden, nach Freude, was uns die Welt nicht schenken kann, aber du hast uns gesagt und sagst es uns jeden Tag aufs Neue. Ich gebe euch den Frieden, den euch die Welt nicht geben kann. Und dafür danke ich dir ganz herzlich.
Amen. Amen.
Danke, Herr, dass du uns immer wieder durch dein Wort und auch durch den Geist deine Heiligkeit vor Augen führst, Herr. Und dass es auch manchmal erschreckend ist und wir unsere Schatten und Dunkelheit sehen und wir dann wissen dürfen, ja, Jesus hat das alles gelöscht. Und dafür preise ich dich.
Wir danken dir, Herr, nun für dein Wort, das du uns gegeben hast. Bewahr es in unseren Herzen. Mache du es zur Wirklichkeit, reinige und heilige du uns jeden Tag, dass wir in deiner Gegenwart leben und dir begegnen können. Amen.
Amen.
Wir singen das nächste Lied.
Thank you.
Möchte noch mal vom Abendmahl ein Wort Gottes aufgreifen aus 2. Mose 19, Vers 10 und 11. Da sprach der Herr zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, und sie sollen bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Also Gott hatte verlangt vom Volk Israel, dass sie ihre Kleider waschen sollten, bevor er ihnen am Sinai begegnen würde. Bildlich gesprochen gilt das auch für uns als Gemeinde Jesu. Gott nimmt uns nur mit einem reinen weißen Gewand als seine Kinder an. Und da heißt es im Neuen Testament in Offenbarung 7, Vers 14, Sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Auch wir haben Reinigung nötig, ja, auch immer wieder, damit wir dem heiligen Gott begegnen können. Die Reinigung geschieht durch das Blut des Lammes, unseres Herrn Jesus Christus, der für unsere Sünden stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Und die Reinigung geschieht, indem wir unsere Schuld vor ihm bekennen und seine Vergebung im Glauben und mit Danksagung annehmen. Und diese herrliche Gnade, die bekennen wir und feiern wir im Abendmahl. Darum haben wir jetzt vor dem Abendmahl die Gelegenheit, vor Gott stille zu werden und unser Versagen und unsere Schuld zu bekennen. Wir beginnen jetzt mit dem gemeinsamen Bußgebet und jeder kann das in der Stille für sich fortsetzen. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich habe gesündigt gegen dich und meine Mitmenschen in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das ich getan und im Guten, das ich unterlassen habe, durch Unwissenheit, Schwachheit und bewusste Schuld. Es tut mir ernstlich leid und ich bereue meine Sünden. Um deines Sohnes Jesus